Ich war über Pfingsten mal wieder in Italien und fand es da so inspirierend, dass ich mir dachte, diesmal machen wir mal vieles anders bei der heutigen Folge von KI Verstehen. Ich spreche heute nämlich ausführlich mit zwei echten KI-Verstehern. Und mit echt meine ich jetzt also keine Wissenschaftsjournalisten wie Carina, Fedi, Moritz und ich, die euch hier sonst normalerweise erklären, wie künstliche Intelligenz unseren Alltag verändert. Nein, heute kommen hier zwei echte Profis zu Wort, die tatsächlich viel dichter dran sind als wir an den Bits und Bytes und allem, was damit zu tun hat. Beide wirken seit Jahren aktiv mit an der KI-Revolution und zwar in leitender Funktion bei führenden deutschen IT-Unternehmen. Und ich will herausfinden, wie diese beiden Insider den ganzen Hype um generative KI gerade wahrnehmen und wie sie darauf reagieren. Ich bin Ralf Krauter und meine Gesprächspartner sind Jonas Androulis und Volker Gruhn. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, danke schön.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Wir haben uns, obwohl wir uns nicht kennen, gerade auf das amerikanische Du geeinigt für diese Podcast-Folge. Also wir duzen uns. Wobei, ich glaube, Volker und du, Jonas, ihr kennt euch schon, ne?
Wir kennen uns und wir haben sogar, also die Firma habe ich ja 2019 gegründet. Damals haben wir das erste Sprachmodell gebaut, da gab es noch kein GPT-3 und so, also waren da recht früh mit dabei. Und relativ schnell sind wir uns über den Weg gelaufen, über die akademische Schiene. Gell, Volker?
Stimmt, du warst bei mir an der Uni und hast einen Vortrag gehalten und ich dachte mir, ich bin nicht sicher, ob ich die Implikationen davon komplett absehe, aber das hörte sich so an, als würde da allerhand drin stecken und danach haben wir uns ja auch immer mal wieder im Auge behalten und öfter miteinander gesprochen.
Okay, genau. Fangen wir der Reihe nach nochmal an. Jonas Androulis, ich stelle dich nochmal ganz kurz vor, Jonas. Viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich wahrscheinlich schon, zumindest der Name deiner Firma. Der ist hier im Podcast schon öfter mal gefallen. Es ist die KI-Schmiede Aleph Alpha in Heidelberg, deren Gründer und Chef du bist. Du und deine Leute, sie entwickeln ein eigenes großes Sprachmodell, das quasi analog zu GPT von OpenAI oder Gemini von Google funktionieren soll und den Vorreitern in Kalifornien Konkurrenz machen soll. KI made in Germany sozusagen. Und das bringt mich quasi schon zur Einstiegsfrage für unsere heutige Episode. Wird Aleph Alpha das deutsche OpenAI?
Auf eine gewisse Art und Weise vielleicht schon. Ja. Man muss aufpassen, denn was wir machen, ist keine Konkurrenz zu ChatGPT, sondern das war eigentlich von Anfang an so, dass wir uns an Unternehmen richten, an Regierungen und dass wir die Technologie nicht unbedingt darauf optimieren, dass sie ein gutes Gedicht zum Geburtstag der Oma schreiben kann, sondern unsere Technologie ist dafür gebaut, dass Menschen Verantwortung übernehmen können für die komplexesten und kritischsten Teile der Wertschöpfungskette. Ein Beispiel ist Compliance, also rechtliche Themen, da wo es wirklich darum geht, dass es eben nicht egal ist, wenn die KI mal einen Fehler macht.
Das Unternehmen Aleph Alpha, du hast gerade schon erwähnt, 2019 gegründet. Viele in Deutschland schauen mit großer Hoffnung darauf, weil ihr letztlich sozusagen den Beweis antreten könnt, hoffentlich könnt und sollt, dass KI Made in Germany auch funktionieren kann. Was vielleicht manche mitbekommen haben, ihr habt im November 500 Millionen Euro erhalten. Das Geld kommt unter anderem vom Land Baden-Württemberg, von mehreren Großkonzernen, von Bosch, von SAP, aber auch von der Schwarzgruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Also viele Menschen setzen offenbar große Hoffnungen in das, was ihr da in Heidelberg macht. Was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Dinge, die jeder über Aleph Alpha wissen sollte?
Also zuerst eine kurze Korrektur. Das Land Baden-Württemberg gibt uns kein Geld, sondern ist Kunde. Also nicht als Investor oder so, ja, aber natürlich hat das Land Baden-Württemberg da sehr früh und innovativ diese Technologie mit eingesetzt. Mhm. Was jeder über uns wissen sollte, ist, dass wir Souveränität im Kern unserer Mission haben. Und Souveränität bedeutet für uns alles von die Besitzstruktur. Ja, wir sind ein wirklich europäisches Unternehmen mit europäischen Besitzern, aber auch unser eigenes Rechenzentrum, die Zusammenarbeit mit der Stackit, über die Schwarzgruppe, aber auch, dass wir in der ganzen Innovation, die wir treiben, den Fokus darauf legen, wie können unsere Kunden und Partner diese Technologie souverän einsetzen und eben nicht als Blackbox. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern dessen, was wir machen.
Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen, holen aber erstmal den zweiten Mann an Bord, Volker Gruhn. Ich nenne noch mal ein paar Eckdaten zu dir. Professor für Software Engineering an der Uni Duisburg-Essen. Da seid ihr euch dann wahrscheinlich auch über den Weg gelaufen. Du hast 22 Jahre früher als Jonas, nämlich 1997, eine Firma mitgegründet, wo du jetzt Aufsichtsratsvorsitzender bist. Die Firma heißt Adesso, ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Ich habe nachgelesen, 9500 Mitarbeiter an 65 Standorten. Dieselbe Frage an dich, was sollte jeder unserer Hörerinnen und Hörer über Adesso wissen? Was sind die drei wichtigsten Dinge?
Also wir streben nach Software-Exzellenz in allem, was wir tun. Das liegt mir massiv am Herzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass man gute Software nur bauen kann, wenn man weiß, worum es geht. Also wenn unsere Leute nicht wissen, was Automotive macht, können sie keine gute Automotive-Software bauen. Gleiches gilt für Versicherungen und Krankenkassen und andere Branchen. Und das Dritte ist, wir versuchen uns mit gesundem Menschenverstand durchs Leben zu schlagen. Zumindest mal durchs Berufsleben. Wahrscheinlich auch jeder Einzelne durchs Privatleben. Aber wir versuchen, so wenig Regeln wie möglich zu etablieren und möglichst wenig Sanktionen draufzusetzen. Und solange alle das tun, was ihnen ihr gesunder Menschenverstand sagt, kommen da meistens auch gute Projekte raus.
Adesso, deine Firma, Volker, ist über 20 Jahre älter als Aleph Alpha und hat roundabout 100 Mal mehr Mitarbeiter. Das ist ja doch eine ziemlich ungleiche Paarung. Trotzdem kooperiert ihr miteinander, weil ihr wahrscheinlich bemerkt habt, wir sind vermutlich sogar aufeinander angewiesen, um in Zukunft bestehen zu können. Weil eben Aleph Alpha europaweit mit federführend ist bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Hat der Hype um generative KI euch letztlich zusammengeführt?
Ja, das kann man schon so sagen. Also wir sind ja keine KI-Forscher. Also weder ich an der Uni noch die Adesso ist ein KI-Forschungsunternehmen. Wir bauen ja Anwendungen auf der Basis von moderner Technologie. Und die moderne Technologie, um die es hier gerade geht, ist generative künstliche Intelligenz oder eben große Sprachmodelle. Unsere Kundschaft legt aber großen Wert darauf, dass das unter Wahrung von digitaler Souveränität, im Großen oder im Kleinen meinetwegen auch nur unter Wahrung von Datenschutzrichtlinien.
Das Stichwort haben wir gerade schon gehört, Souveränität, also Kontrolle über die Daten und genau wissen, wo die liegen, wer was damit machen darf und solche Dinge.
Ja, ganz genau. Und dazu brauchen wir halt ein Modell, das in diese europäische oder im schlimmsten Fall deutsche Welt passt. Und da ist Aleph Alpha natürlich das Mittel der Wahl.
Zu euren Kunden zählen ja Banken, Versicherungen, Automobilkonzerne, hast du gerade auch schon genannt. Welche Probleme löst ihr denn heute schon mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die? Und welche künftigen Geschäftsfelder wollt ihr mit generativer KI, also diesem neuen GPT und Co., erschlagen?
Genau, also wir lösen auch mit der alten Welt von KI, also mit der diskriminativen künstlichen Intelligenz, allerhand Probleme. Da reden wir über maschinelles Lernen und Klassifikation, Clustering, Prädiktionsansätzen. Also konkret, wir finden raus, wo denn Betrug stattfindet in einer Krankenversicherung. Oder wir finden raus, welcher Kunde denn wohl welches Produkt von irgendeinem Unternehmen besonders gut gebrauchen könnte. Also Empfehlungsprobleme. Das ist das, was wir schon ein bisschen länger tun. Natürlich auch nicht nur. Ja, wir müssen da die Kirche immer im Dorf lassen. Im Großen und Ganzen bedeutet exzellente Software heute Unterstützung für Geschäftsprozesse und klassische Informationssysteme. Das ist Brot- und Buttergeschäft. Der KI-Anteil ist größer geworden in den letzten Jahren und wird auch immer schneller größer. Und innerhalb der Klasse künstliche Intelligenz, da kommt jetzt die generative künstliche Intelligenz seit 2 Jahren verstärkt. Alle Kunden wollen mindestens mal das Einfache haben, ein Local Chat GPT für ihre Wissensbasis und dann aber eben auch Anwendungen für die Generierung von Dokumenten, Webseiten, Anschreiben an Kunden, alles, was man so generieren kann. Und das in der Regel halt in so einem kommerziellen wirtschaftlichen Kontext, wo es eine gewisse Ernsthaftigkeit haben muss. Das ist das, was der Jonas sagt. Wir schreiben keine Kommunionkarten und keine Geburtstagsgrüße an die Oma.
Genau, da kommt Jonas wieder ins Spiel und seine Firma Aleph Alpha. Jetzt geht es ja um bestimmte Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um sozusagen auf Unternehmensebene dann mit dieser generativen KI hantieren zu können. Und wir haben hier im Podcast ja schon öfter darüber berichtet, dass die gängigen Systeme, also GPT von OpenAI, Llama von Meta, Gemini von Google, Claude von Anthropic und wie sie alle heißen, dass die eben generell massive Probleme noch haben. Also die wurden mit urheberrechtlich geschützten Daten trainiert, die haben eben nur statistische Zusammenhänge verinnerlicht zwischen Wörtern und Silben, haben also kein wahres Verständnis der Realität. Sie neigen zu Vorurteilen, zum Fabulieren und sie treffen Entscheidungen eben oft so, dass sie eigentlich für Menschen gar nicht nachvollziehbar sind als Blackbox. Sie treten jetzt quasi an, wieder Stichwort Souveränität und Transparenz, um das alles anders zu machen. Was steuern Sie bei, damit Volker seinen Kunden künftig noch glücklicher machen kann?
Wir haben natürlich im Kern dessen, was wir tun, eine ähnliche Technologie, also Transformer, große Sprachmodelle. Wir haben dann aber natürlich unseren eigenen Datensatz gebaut und haben dort eben darauf geachtet, dass wir hier rechtssichere Quellen verwenden. Also wir haben nicht irgendwie auf urheberrechtlich geschützten oder auf eingeschränkten Daten trainiert, sodass unsere Ergebnisse von unseren Kunden verwendet werden können. Auch da sind wir maximal transparent. Wir haben in der neuen Modellgeneration 7 Sprachen dabei. Also unsere Kunden sagen, dass wir in vielen nicht-englischen Themen gerade dort auch die Nase natürlich vorn haben. Klar, das ist gar nicht so im Fokus der großen US-Riesen. Und dann haben wir aber eigene Innovationen beigetragen. Wir haben vor 2 Jahren als erstes Team Multimodalität entwickelt und in die Produktion gebracht. Multimodalität heißt, unsere Modelle verstehen jede Kombination aus Text und Bild. Mhm. Das kann GPT-4V jetzt auch, aber eben 2 Jahre später. Und wir haben das damals Open Source gestellt. Und
ihr wart da quasi Vorreiter. Ja?
Genau, wir haben es quote unquote erfunden. Ich meine, in der Wissenschaft gibt es immer viele Arbeit, die aufeinander aufbaut, aber wir hatten die erste Version in Produktion. Und eine der wesentlichen Innovationen, gerade auch für die Kunden, um die es jetzt geht, ist die Erklärbarkeit. Wir können also das Verhalten, die Vorschläge der KI nachvollziehbar machen, sodass wir immer sehen, warum schlägt die KI jetzt genau das vor? Was hätte sie noch vorschlagen können? Wo gibt es eventuell auch Widersprüche inhaltlich? Ich kann also dann Dinge bauen, dass ich, wenn ich sage, ich habe einen Experten in einem Unternehmen, der einen Text sich vorschlagen lässt von der KI, der kann dann sehen, habe ich vielleicht irgendwo in meiner Wissensbasis, irgendwo in meinen E-Mails Informationen, die dem inhaltlich widersprechen würde. Ja, und das brauche ich, weil ich muss natürlich das Verhalten der KI, die Ergebnisse der KI, muss ich als Mensch irgendwo nachvollziehbar haben, weil nur so kann ich ja dann dafür Verantwortung übernehmen.
Das ist auch wichtig, weil ihr, das klang vorher schon an, ja auch Behörden zum Beispiel zu euren Kunden zählen habt. Von Baden-Württemberg haben wir schon gesprochen. Auch in Bayern gibt es eine enge Kooperation mit dem Digitalministerium meines Wissens. Das heißt, die Idee ist, zum Beispiel Behördenangestellten zu helfen, Akten schneller durchdringen zu können, sei es bei der Justiz oder sonst wo, um zum Beispiel Klageschriften schneller sortieren zu können, in die passende Schublade, um Antworten vorzubereiten, solche Dinge. Dafür ist es natürlich wichtig, dass das auch rechtssicher dann nachher erfolgt und die KI nicht irgendwas ausspuckt, wo man gar nicht weiß, wo hat sie das denn jetzt her. Ne?
Genau, absolut. Und wir designen die Systeme auch mit einem anderen, in einem anderen Philosophie. Wir versuchen nicht einfach nur einen Chatbot zu bauen, der dann hoffentlich das richtige Ergebnis ausspuckt, sondern wir sagen, wie kann eine Mensch-Maschine-Zusammenarbeit aussehen, sodass der Mensch am Schluss Superkräfte hat, dass der Mensch am Schluss besser, schneller, angenehmer arbeiten kann. Und das sind oft andere Mensch-Maschine-Designs als irgendwie einfach ein Chatbot-Feld zum Eingeben einer Frage.
Superkräfte hätten wir wahrscheinlich alle gerne. Ich will trotzdem mindestens eine so ein bisschen unangenehmere Frage stellen an dich, Jonas, weil es gab zumindest letztes Jahr ja noch Meldungen, dass wenn man die Testversion eures Chatbots Luminous ausprobiert, das kann man kostenfrei tun über die Webseite, dass man da manchmal auch mit sexistischen oder rassistischen Vorurteilen konfrontiert wird, die das System irgendwie verinnerlicht hatte. Also ein Beispiel ist mir im Gedächtnis geblieben, da hat ein Reporter der Zeit, war das glaube ich, dann die Frage eingegeben, wohin gehören Frauen? Fragezeichen. Dann gab das System die Antwort zurück in die Küche. Ich habe dasselbe gerade auch nochmal ausprobiert, bevor wir uns zusammengeschaltet haben. Jetzt kriegt man eine deutlich differenziertere, vorsichtige Antwort. Aber das heißt, das ist schon irrsinnig viel Arbeit, diese Sprachmodelle auch dazu zu bringen, nicht solchen Quatsch zu verzapfen.
Also die Sprachmodelle modellieren erstmal Sprache. Und zwar Sprache in den Trainingsdaten. Das heißt, alles, was in den Trainingsdaten gesagt werden kann, können diese Sprachmodelle auch verstehen. Da gab es im Prinzip insofern ein Missverständnis, dass es gibt ja den Playground, den du ansprichst. Ja. Der Playground ist aber kein Chat-GPT-Konkurrenz. Der Playground ist eine, und das steht auch mit fetten Lettern obendrauf, eine technische Evaluierungsumgebung der Sprachmodelle. Genau das gibt es auch von OpenAI. Es gibt auch dort einen Playground. Mhm. Und wenn man dort das eingibt, was war das Tollste an Hitler, was auch immer, ja, was ist der Vorteil von kleinen Männern und so, dann bekommt man auch entsprechende Antworten. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz normales Verhalten von Sprachmodellen. Und die Ausrichtung auf gewünschte oder nicht gewünschte Ergebnisse, die geschieht dann bei der Integration. Diese Chat-Modelle, die wir kennen, die sind ja eingeschränkt, aligned, sagt man. Ja, das heißt, die dürfen gewisse Dinge sagen und andere Dinge dürfen sie nicht sagen.
Die wurden auf Linie gebracht durch menschliches Feedback im Prinzip. Ja.
Genau das. Und aus Souveränitätsdimensionen kann man sich jetzt erstmal fragen, ob wir das im Sinne der liberalen Demokratie so okay finden, wenn uns jemand anders sagt, welche Gedanken gedacht werden dürfen. Aber das hat für Unternehmenskunden auch handfeste Nachteile. Wir haben einen Kunden, der hat mit einem US-Sprachmodell versucht, kritische Prozesse in der Cybersecurity zu automatisieren. Ja, und da sind natürlich solche Worte wie Attack und Erpressung und sowas sind da mit drin. Und dann hat das Sprachmodell gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Ich mache keine Erpressung, ja, ich weigere mich, ich helfe hier nicht. Ja, und da sieht man eben, dass wenn wir Kunden haben, die vielleicht gerade Vorurteile, Bedrohungen, Hass erkennen wollen, dann müssen die Modelle natürlich das können und da mitspielen. Ja. Und das heißt, das war einfach ein Missverständnis zwischen, was ist unser Playground? Der ist nämlich so zu verstehen wie der Playground von OpenAI auch, als ungefilterte Technik-Evaluierungsumgebung. Ja, deswegen wird es von uns ja auch nicht beworben. Aber man kann sich trotzdem drauf finden und kann das dann falsch verstehen. Deswegen wird in Zukunft der Zugriff auf den Playground auch eingeschränkt, damit diese Missverständnisse vermieden werden.
Aber das ist ein wichtiger Punkt und bringt mich direkt zur nächsten Frage, die auch an Volker gehen soll. Mich würde interessieren, wie sieht denn eure künftige Kooperation dann ganz konkret aus? Also Aleph Alpha, Heidelberg, Bionas, da werden diese Sprachmodelle entwickelt und verfeinert. Ihr habt ja viele davon, auch mit verschiedenen Komplexitätsleveln jetzt schon im Angebot. Und Volker, welche Rolle spielt dann das Softwareunternehmen? Also ist es dann eure Aufgabe, das gezielt in die Systeme des Kunden reinzuflanschen und zwar so, dass dann eben nur die Antworten dann auch zu erwarten sind, die diesen vorgegebenen Leitplanken entsprechen?
Naja, also Jonas liefert mal das Sprachmodell. Und damit kann man verschiedene Dinge machen. Damit hat man ja auch keine Lösung, die irgendein ganz konkretes Kundenproblem löst. Das ist jetzt ja mehr als Prompt Engineering. Irgendwas fragen, man kriegt die richtige Antwort raus. Das findet ja in einem Kontext statt, im geschäftsprozessualen Kontext für bestimmte Kundengruppen, in der Nachfrage nach bestimmten Produkten. Dazu muss man sowas wie die richtigen Daten nochmal reintun, also den Kontext herrichten, damit da die passenden Antworten in der jeweiligen Kundensituation auch entstehen. Aleph Alpha liefert das Basismodell, das Foundation Model, das große Sprachmodell, mit dem man viele tolle Sachen machen kann, viele Lösungen schaffen kann. Aber die Lösung schaffen bedeutet halt schon noch Anpassung an den Kundenkontext, Integration in die Anwendungslandschaft, die man jeweils vorfindet. Das ist der Professional Service und den machen verschiedene Partner. Und bei dem, wo wir zusammenarbeiten, machen wir den halt.
Was Volker vorhin angesprochen hat mit dem Branchen-Know-how, das haben wir gar nicht so im Unternehmen. Wir haben die KI-Basistechnologie und wir integrieren auch Open-Source-Modelle. Also diese Erklärbarkeit zum Beispiel, die wir erfunden haben, die haben wir auch bei Open-Source-Modellen nachträglich hinzugefügt. Aber was das jetzt bedeutet für die ganzen Branchen, in denen eine Adesso unterwegs ist, wie man also jetzt die Versicherungsbranche zum Beispiel in dieser industriellen Revolution neu denken kann, das könnten wir alleine gar nicht lösen.
Bleib aber bei dem Beispiel Versicherungsbranche. Da würde ja bei einem Konzern dann meinetwegen bei einer Krankenversicherung vielleicht irgendwie eine riesige Datenbank mit irgendwelchen Krankenakten vorliegen, die irgendwie einfließen soll. Das heißt, ihr würdet dann im zweiten Schritt so ein Sprachmodell nochmal mit genau diesen belastbaren Informationen füttern, damit es diesen Kontext hat und nur daraus dann Informationen und Antworten generiert.
Genau, typischerweise ist das ein bisschen mehr als Füttern, sondern Aufbereiten der Daten, sodass die Zusammenhänge erkennbar werden. Aber genau das ist der Service-Teil, der dazugehört, um dann anschließend aus einem in den Kontext gerückten Modell die passenden Antworten für die Sachbearbeiter oder die Kunden zu kriegen.
Was könnte das zum Beispiel für eine Behörde sein? Weil, wie gesagt, wir haben ja schon so Kooperationen angesprochen mit Baden-Württemberg und Bayern. Da seid ihr am Start. Was versprecht ihr denen? Was wollen die von euch?
Na, was die ganz oft wollen, ist, dass wir aus dem Kontext die Antworten liefern, die der unmittelbar Nachfragende gerade haben möchte. Also da rufen ja typischerweise Menschen an oder wenden sich in E-Mails oder Dokumenten an die Behörde und die hätten in der Regel ja gerne irgendwelche Antworten. Und die richtige Antwort kann man schon dann aus der Basis des Wissens, die man da hat, in Verbindung mit einem großen Sprachmodell generieren. Und zwar so generieren, dass die auch noch personalisiert ist. Also die Stimmungslage des Absenders trifft oder die Kundensituation des Absenders trifft, sodass er sich sehr persönlich wahrgenommen fühlt und auch eine wirklich passende Antwort kriegt. Und das muss man halt beides wissen. Die Situation des Unternehmens und die Kenntnis des Sprachmodells gehört halt auch dazu.
Jonas, wie groß muss so ein Sprachmodell sein, um da verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden? Weil bisher haben wir in der Szene ja gesehen, je größer, desto besser scheinbar, also immer mehr Parameter, immer mehr Rechenaufwand. Wird dieser Trend weitergehen oder stoppt das vielleicht auch irgendwann mal?
Es ist in Teilen schon zumindest jetzt nur noch eingeschränkt gültig. Und das ist auch genau das, was wir sehen in der Integration mit Kunden, dass natürlich ein sehr großes Modell auch viel Kosten verursacht, viel Energiebedarf, also ökologisch nicht optimales. Das heißt, ich will eigentlich für jeden Schritt einer Wertschöpfungskette genau das Modell verwenden, was dafür optimal geeignet ist und nicht ein zu großes. Und das ist auch wieder ein Vorteil von unserer Technologie. Dort kann man nämlich diese Modelle sehr spezialisieren. Und es kann sein, dass natürlich ein sehr großes Modell eine Sache sehr gut kann. Aber wenn dieses eine Problem bei einem Unternehmen jetzt 10.000 Mal pro Tag auftritt, dann macht es unglaublich viel Sinn, ein kleines Modell auf dieses eine Problem zu spezialisieren und dafür zu sorgen, dass das kleine Modell eigentlich das genauso gut kann wie das große Modell. Dann kann das kleine Modell viele andere Sachen nicht mehr so gut. Das macht aber nichts. Ich habe unterm Strich unglaublich viel Energie gespart. Ja, und das sind genau diese Setups, die wir dann mit eben Partnern wie einer Adesso bauen, wo wir verstehen, wie können wir den maximalen Wert-Impact für Kunden erzeugen.
Kannst du mal kurz so eine Range nennen? Also was ist das kleinste und das größte Modell, das ihr habt?
Also das kleinste Modell, was wir in Produktion haben, hat 7 Milliarden Parameter.
Und das immer noch ganz schön viel.
Ja, das ist immer noch, also wir hatten es vorhin von 2019. Ja. Das erste Modell, was wir damals trainiert haben, 2019, hatte 200 Millionen Parameter. Ja, und das sind wir jetzt auf kleinste 7 Milliarden. Und das größte, was wir je trainiert haben, war 300 Milliarden. 300 Milliarden ist dann aber schon, damit man es mal in Verhältnis sieht, ist schon so groß, dass ich zum Betreiben 16 Grafikkarten gleichzeitig brauche. Da merkt man schon, oh, das ist vom Energiebedarf, aber natürlich auch vom Betrieb, das in mein Rechenzentrum reinzubekommen, die Kosten und so. Für gewisse Probleme lohnt sich das vielleicht, aber eben nicht für alle. Und genau diese Abwägung zu treffen und dort auch Designs zu finden. Manchmal ist es auch so, dass es viel besser ist, als ein riesiges Sprachmodell zu nehmen, einen Prozess zusammenzubauen aus drei verschiedenen Sprachmodellen. Ja, das eine schlägt 5 Ergebnisse vor, das andere schaut sich diese 5 Ergebnisse an und bewertet die, welches dieser Ergebnisse ist hilfreich. Und dann haben wir am Schluss vielleicht noch einen Filter, der gefährliche Dinge verhindern möchte. Ja, so ist es auch mit ChatGPT und so. Das ist auch nicht nur ein Sprachmodell, sondern das ist ein System mit Checks und Schaltern und Filtern und allem Möglichen.
Trotzdem ist klar, und darüber haben wir hier im Podcast auch schon öfter berichtet, man braucht schon viel Rechenpower, um da letztlich an der vordersten Front mitspielen zu können derzeit. Wie groß muss man das sein? Wie stellt man sich auf, um bei diesem Wettlauf dann letztlich nicht abgehängt zu werden? Also wie viele Rechner mit Nvidia-Chips oder was immer man da dann braucht, um diese Modelle laufen zu lassen, haben Sie denn stehen in der Nähe von Bayreuth, glaube ich, irgendwo?
Genau, da steht unser Rechenzentrum. Das ist eines der stärksten europäischen kommerziellen KI-Cluster, ist aber natürlich trotzdem, wenn man es jetzt vergleicht mit der Gesamtkapazität, die eine Microsoft oder eine Meta hat oder eine Google hat, sind wir natürlich trotzdem da klein dagegen. Und das zwingt uns ein bisschen zu fokussieren. Wir haben einen Vorteil, sage ich jetzt mal, dass wir nicht 100 Millionen Nutzer gleichzeitig betreuen müssen. ChatGPT hat ja in der Größenordnung Nutzer gewinnen können. Und das ist natürlich toll für OpenAI, für Microsoft, hat aber natürlich auch Nachteile, denn diese Nutzer kosten alle sehr, sehr viel Geld, der Betrieb dieser Nutzer. Und da haben wir den Vorteil, dass wir sehr viel fokussierter mit unserer Forschung, mit unseren Kunden, mit unseren Partnern vorgehen können.
Jetzt ist Aleph Alpha nicht der einzige Player, der sich da versucht, sondern wir haben jetzt auf verschiedenen Ebenen auch ganz viele öffentliche Bemühungen, solche Foundation Models, also wie so große Sprachmodelle zu entwickeln. Im Februar wurde bekannt, dass Bayern ein eigenes GPT-System entwickelt, also Bayern GPT. Im April gab die Helmholtz-Gemeinschaft bekannt, 23 Millionen in die Entwicklung eigener Foundation Models zu stecken. Es gibt ein Förderprojekt vom Bundeswirtschaftsministerium namens OpenGPTX, wo, glaube ich, Aleph Alpha auch Partner ist. Und da sollen also unter Federführung der Fraunhofer-Gesellschaft jetzt Open-Source-Sprachmodelle für die deutsche Industrie entwickelt werden. Volker, ist das gut, dass da jetzt so viele Projekte laufen? Hilft euch das oder hast du das Gefühl, vielleicht verzetteln wir uns da und müssten eigentlich lieber alles auf ein Pferd setzen?
In der Forschung ist ja Parallelität und vieles auszuprobieren grundsätzlich mal immer gut. Aber ich glaube, wir müssen ordentlich differenzieren, was da passiert. Also die lokalen Anwendungen, die es da gibt, ChatGPT oder GPT irgendwas in irgendeinem Kontext, ist noch kein großes Sprachmodell. Das ist eine Anwendung von einem großen Sprachmodell. Und dann nimmt man vielleicht sogar ein amerikanisches und macht das Retrieval Augmented und tut da noch ein bisschen extra Wissen rein und hinterher irgendwas, was eine relativ breite Anwendungsklasse ist. Das ist aber noch kein Foundation Model. Also das Aleph Alpha Modell, ich möchte mal sehen, ich glaube das nicht, dass es in Deutschland so einfach wird, da eins gegenzusetzen. Da steht nämlich allerhand Know-how drin.
Tatsächlich hatten wir vor wenigen Wochen mit Fabian Mehring eine Pressekonferenz, wo er das in den Kontext gesetzt hat. Also Bayern wird unsere Technologie natürlich einsetzen. Also es wird kein getrennt von uns laufendes Bayern-GPT geben, wie Volker richtig sagte. Ja, das würde überhaupt keinen Sinn machen, zumal das Ganze ja auch nicht eine einmalige Geschichte ist. Wir müssen ja jetzt schaffen, dass wir dauerhaft dranbleiben. Es gibt ja alle 2 Jahre oder alle 1-2 Jahre eine neue Generation.
Es wird ein paar Hersteller von Sprachmodellen geben. Wenn wir ein großes deutsches haben, ist ja schon mal gut, finde ich. Ja, das ist schon mal viel mehr, als wir vor ein paar Jahren vielleicht noch gedacht hätten. Aber das wird ja nicht so bunt sein, dass da an allen Ecken und Enden jetzt große Sprachmodelle aus dem Boden sprießen, weil so ein Ding ist ja teuer. Ja, also neben dem Know-how, was eine ganz knappe Ressource ist, da hat der Jonas ja auch genug Schwierigkeiten mit, die Leute alle an Bord zu kriegen aus dem weltweiten Kontext, ja, ist das einfach das Trainieren von so einem Modell ja auch ein richtig teurer Spaß. Wir reden ja über 2-, 3-stellige Millionenbeträge. Das wird man nicht aus Jux und Dollerei in einer bayerischen Staatskanzlei anstellen können, selbst wenn das vielleicht dem Selbstverständnis entspricht.
Souveränität, Transparenz der Eingangsdaten, Transparenz auch der Ergebnisse, das sind die Stichworte, die jetzt schon mehrmals genannt worden sind und die im Prinzip so ein Alleinstellungsmerkmal werden könnten auch, weil ja der EU-AI-Act letztlich all diese Dinge vorschreibt, zumindest für eine bestimmte Klasse von KI-Systemen. Und so wie es aussieht, fallen die großen Sprachmodelle ja auch darunter, weil sie in eine spezielle Kategorie gesteckt werden. Deswegen würde mich interessieren, wie zielführend empfindet ihr die Maßnahmen, die da jetzt getroffen wurden? Hilft das? Sind wir da auf einem guten Kurs mit diesem ja weltweit ersten großen Aufschlag in Sachen KI-Regulierung?
Also eindeutig jein. Wir waren intensiv im Gespräch. Ich war im Digitalausschuss 2-mal. Ja, also es ist alles kein Geheimnis, dass wir natürlich als führendes KI-Forschungsunternehmen dazu gefragt wurden. Mhm. Und die Regulierung ist auch tatsächlich nicht schlecht geworden. Das Ergebnis ist vernünftig. Es gab zwischendrin Entwürfe, die wirklich beängstigend waren. Aber das Ergebnis am Schluss ist gar nicht schlecht. Was mir Sorge macht, ist, dass wir die Ressourcen, die kreative Energie, die wir haben, dass wir die von Innovation auf Compliance lenken. Ja, jetzt sind wir in einer industriellen Revolution. Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, bestimmen die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft in 10 und 20 Jahren. Und wenn wir jetzt den Zug abfahren lassen, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, uns um Compliance Sorgen zu machen.
Also das Einhalten von Spielregeln quasi, ja. Mhm.
Ja, oder das Definieren von Spielregeln. Da ist dann ganz viel, ist ja erstmal überlegen anhand von Zukunftsvisionen. Was könnte denn in Zukunft mal passieren und was bedeutet das und so. Und das ist natürlich insofern zu bedauern, weil ich überzeugt bin, dass wir tolle Ideen haben. Wir haben tolle Unternehmen, die können jetzt Imperien bauen, die können jetzt die Zukunft gestalten, aber die müssen eben natürlich dort auch den Fokus auf die richtigen Themen setzen.
Volker, ich würde das gerne nochmal mit dir ein bisschen fokussieren. Also ich habe mal reingeschaut, was da diese spezielle Regulierung des EU-AI-Acts für General-Purpose-KI-Systeme mit sich bringt. Also für solche großen Sprachmodelle steht transparente Information, haben wir schon gesagt, Risikoanalyse, Monitoring, Evaluierung, das alles kontinuierlich, Einhaltung von Urheberrechten bei Beschaffung von Trainingsdaten, Information zum Energieverbrauch, Schutz vor Missbrauch und Cyberangriffen und noch einiges mehr. Das klingt schon so, als ob der Jonas und seine Leute jetzt allerhand zusätzliche Arbeit haben, oder täuscht das?
Das täuscht gar nicht, aber das ist auch gut, weil die Arbeit muss einer leisten. Ich bin auf der Frage nach der Nützlichkeit ein bisschen mehr auf der Ja-Seite als auf der Nein-Seite, habe aber die Sorge, dass jetzt eine bürokratisch oder technokratisch dämliche Umsetzung in den Ländern passiert. Man kann das schon jetzt noch versauen. Ja, da muss jetzt einer noch drauf aufpassen, dass das jetzt nicht in die Hände von Technokraten gerät.
Das bringt mich schon zur nächsten Frage. Wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hattet, jeder von euch einen, also Jonas von Aleph Alpha und Volker von Adesso, einen Wunsch frei an einen hochrangigen Politiker oder sagen wir mal an Ursula von der Leyen in Brüssel, meinetwegen, was wäre das, was KI-Regulierung angeht?
Ich fände es gut, wenn mehr Leute wissen, was da auf uns zukommt und die Angst, die da so mitschwingt, mal generell dadurch beherrscht wird, durch eine einfache Aufklärung zwischen starker und schwacher KI. Ich sage es noch einmal, obwohl du nicht gefragt hast, wir machen schwache KI, das ist Mathematik, Stochastik, Statistik. Wir machen nicht Menschen in all ihren kognitiven Fähigkeiten nach. Und wenn das so in der Breite mal angekommen wäre oder man was dafür tun würde, wäre, glaube ich, viel an Sorge beherrscht und eine größere Offenheit wahrscheinlich.
Mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir nicht nur auf Risiken schauen, sondern auch auf Chancen, dass wir uns gezielt auch überlegen, wie können wir uns unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Verwaltung in eine starke Position bringen und dort eventuell mit der Digitalisierung der eigenen Verwaltung eine Leuchtturmfunktion ausführen. Ja, und auch der Wirtschaft, der Mittelstand zeigen, so sehen digitale Wertschöpfungsprozesse der Zukunft aus.
Wir sind quasi schon auf der Zielgeraden dieser Episode von KI verstehen, wo wir explizit mal die Perspektive von zwei Machern der KI-Revolution eingenommen haben, die mit ihren Unternehmen aber natürlich auch Geld verdienen wollen und müssen. Jonas Antrulis vom KI-Unternehmen Aleph Alpha in Heidelberg und Volker Gruhn vom IT-Dienstleister Adesso mit Hauptsitz in Dortmund. Wir hatten ja vorhin eine Leitfrage aufgeworfen, gefragt, wird Aleph Alpha das deutsche OpenAI? Ich nehme jetzt mal nach unserer angeregten Diskussion mit, schön wär's, einen führenden Player bei generativer KI im Land zu haben, wäre natürlich klasse. Die Voraussetzungen sind auch nicht schlecht. Am Geld wird es nach aktuellem Stand sicher nicht hapern, aber die Herausforderungen sind natürlich auch ziemlich groß, das dann mit diesen wirklich übermächtigen Konzernen in den USA und China aufzunehmen. Es gibt ja durchaus belastbare Erhebungen, dass viele Menschen sich Sorgen machen, dass KI-Systeme künftig ihren Job übernehmen könnten. Wie groß seht ihr diese Gefahr und wie sollten wir als Gesellschaft damit umgehen? Wer mag anfangen? Jonas, du?
Die Wissensarbeit wird sich zweifelsohne transformieren. Ich kann mich erinnern, dass ich zu Beginn meiner Karriere noch bei einer Bibliothek angerufen habe, gefragt habe, ob sie ein gewisses Buch vorrätig haben, dann hingefahren bin, das Buch auf den Kopierer gedrückt habe und einzelne Seiten rauskopiert habe. Diesen Prozess so gibt es nicht mehr. Und wir sind jetzt in einer industriellen Revolution. Das heißt, ganz viele von der Wissensarbeit wird sich verändern. Und das ist erstmal nicht schlecht. Schlecht wäre es aber, wenn wir als Europa, als Deutschland dabei das Nachsehen hätten. Deutschland, Europa lebt von Wissensarbeit. Es lebt von unserem tiefen Fachwissen. Es lebt von unserer Expertise. Und wenn wir es nicht schaffen, in dieser industriellen Revolution der Wissensarbeit, Stichwort Souveränität, die Wertschöpfung hier zu behalten, die Kontrolle hier zu behalten, im Sinne der liberalen Demokratie, im Sinne einer Technologie unserer Werte, dann werden wir am Schluss zahlender Kunde von Technologie, die jemand anders baut. Und das gilt es zu verhindern. Wer sich die Demografie anschaut, der weiß, es geht überhaupt nicht um zu wenig Arbeitsplätze, aber es geht schon darum, wer hat die Hände am Lenkrad, wer bekommt am Schluss die Wertschöpfung. Und da sollte ein Teil zumindest, ein signifikanter Teil hoffentlich, dann bei uns hier in Deutschland, in Europa bleiben.
Siehst du wahrscheinlich ähnlich, Volker, oder?
Ja, es gibt sicherlich eine Reihe von Tätigkeiten, die zukünftig wegfällt oder anders gestaltet ist. Das ist so. Das ist auch immer so, wenn es um neue Technologien geht. Und ansonsten würde ich zur Gelassenheit mahnen, die kurzfristigen Änderungen von disruptiven Technologien werden in der Regel überschätzt und die mittelfristigen vielleicht auch unterschätzt. Deshalb glaube ich, wir können es mit ruhiger Hand und beherzt angehen.
Jetzt würde ich als Journalist sagen, bedingt durch euren Job, leitende Funktion bei wichtigen IT-Konzernen, ist natürlich klar, dass ihr die Chancen sozusagen verstärkt im Blick habt, die IT und der Vormarsch von KI-Systemen in unseren Alltag mit sich bringt. Gibt es bei all dem Optimismus, den ihr da ja durchaus hörbar auch versprüht und an den Tag legt, auch irgendwas, was euch echt Sorgen macht, wenn ihr vorausschaut auf unsere Zukunft mit KI? Jonas?
Das ist die Kehrseite der gleichen Medaille. Ja. Also in der Vergangenheit war Deutschland deutsche Industrie beim Einsatz von KI auf den letzten Plätzen. Es ist uns schwer gefallen, moderne Technologie auf die Straße zu bekommen. Wenn es das jetzt so bleibt, wenn wir das nicht geändert bekommen, dann wird das die Zukunft der nächsten Generation ganz entscheidend prägen. Also das gilt nicht nur für die Verwaltung, das gilt, glaube ich, für alles, was wir in Deutschland haben. Und das macht mir schon Sorgen, denn ein Europa, was eben an der Wertschöpfung der Zukunft nicht partizipiert, das, glaube ich, wollen wir alle nicht.
Also die größte Sorge von dir, Jonas, den Anschluss zu verlieren, das hast du deutlich gemacht. Volker, wie sieht das bei dir aus?
Ich kann dem gar nicht viel zufügen. Also ich mache mir um die Kerninhalte und deren Anwendung keine spezifischen Sorgen. Mit jeder Technologie muss man darauf gucken, dass da niemand Blödsinn mit anstellt. Und dafür gibt es aber eben Regulierung. Und da sind wir ja einen Schritt voran. Von daher bin ich in dem aktuellen Setting auch mit einer Aleph Alpha in Deutschland guten Mutes und eher zuversichtlich als sorgenvoll.
Was war die letzte Suchanfrage, die ihr beide einem Chatbot gestellt habt?
Da muss ich kurz nachdenken. Oh, ich habe gefragt, wie ich im Betriebssystem die nicht aktiven Fenster ausblenden kann. Welche Tastenkombination das ist.
Ich glaube, ich habe im Local ChatGPT von Adesso den Namen von der Organisationseinheit gesucht, den ich vergessen hatte.
Okay.
Hätte ich aber auch so gefunden.
Von welcher künftigen KI-Anwendung, von welcher Art von KI-Assistent träumt ihr für euren persönlichen Alltag?
Ich war ja im Silicon Valley 3 Jahre und wer dort mal den Verkehr erlebt hat, der weiß, warum die alle selbstfahrende Autos machen wollen. Ja, das ist ein schrecklicher Verkehr. Ich persönlich aber fände einen Haushaltsroboter viel wichtiger als ein selbstfahrendes Auto. Ja, also ich träume von dem Haushaltsroboter, der alle Hausarbeit macht.
Und ich liege bei Kicktipp gerade zurück, habe aber viel mehr Ahnung als die anderen, die mittippen. Wenn ich das Wissen da ordentlich reinfüttern könnte, wäre ich bestimmt auf dem Weg nach oben.
Okay, spannende Anwendung, genau. Danke für eure Perspektive und Einschätzung, Jonas und Volker. Ich fand es super spannend, habe viel gelernt, bin sicher unsere Hörerinnen und Hörer auch. Das waren Jonas Androulis, Gründer und CEO von Aleph Alpha, dem Unternehmen aus Heidelberg, auf dem viele deutsche KI-Hoffnungen ruhen, und Volker Grohn, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Adesso, einem führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum mit Hauptsitz in Dortmund. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Experiment total gelungen oder echt blöd fandet, dass wir hier mal ausführlich mit 2 Experten gesprochen haben, lasst es uns gerne wissen per E-Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder per Sprachnachricht über Signal oder WhatsApp an 0152 59529753. Danke an euch beide fürs Mitmachen, Jonas und Volker. Hier geht's nächste Woche dann ganz normal weiter mit einer vollen Packung meiner Teamkolleginnen Carina, Fedi und Moritz. Die hören sich nämlich alle auf der Digitalkonferenz Republika in Berlin um und berichten dann direkt von vor Ort, welche KI-Trends da gerade diskutiert werden. Cool, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns gerne weiter. Wir hören uns. Ciao.
Ciao. Danke. Okay.